Hey und herzlich willkommen im Podcast der Wolkenpusterei, deinem Podcast für die mentale und emotionale Kraft. Ich bin Nicole, dein Coach für die innere Kraft und ich freue mich so, so sehr, dass ich dich ein Stück weit auf deinem Weg raus aus dem Stress, raus aus der Erschöpfung und beim Schlussmachen mit den Selbstzweifeln oder auch Zweifeln begleiten darf. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute in diese Podcast-Folge eingeschaltet hast. Denn ich habe dir heute ein wundervolles und ganz besonderes Interview mitgebracht. Ich habe mich riesig im Vorfeld auf dieses Gespräch gefreut und war unglaublich aufgeregt in den ersten paar Minuten, wie du deutlich hören wirst. Und ja, nur gut, dass sich meine Aufregung nach tatsächlich nur wenigen Minuten auch komplett auflöste. Zu Gast heute im Wolkenpusterei-Podcast ist die wunderbare Julia Sahm. Julia ist Spiegel-Bestseller-Autorin, Life-Coach, Podcast-Kollegin und Entwicklerin des erfolgreichen Coaching-Programms Lifestyle Schlank, das einen so ganz anderen und damit viel tieferen Ansatz verfolgt, das Wohlfühlgewicht im eigenen Tempo zu erreichen, anstatt durch Diäten immer nur dessen Symptome zu bekämpfen und damit auch gegen sich selbst zu kämpfen. Julia nimmt uns heute ein Stück weit mit auf ihrer persönlichen Reise und ihrer Herzensmission. Wir sprechen auch darüber, warum eine klassische Diät für uns enormen Stress bedeutet, der sich eben dann auch negativ auf unsere innere Kraft auswirkt und warum du nicht undiszipliniert bist, wenn du bislang dein Wohlfühlgewicht noch nicht erreicht hast. Dies und noch so viel mehr an fundierter Expertise und spannenden Insights rund um die Themen Wohlfühlgewicht, innere Kraft, erfolgreiche Abnehmreise, Konditionierungen, Muster erwarten dich jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Wenn du also unter anderem wissen möchtest, wie du wieder in Kontakt zu deinem natürlichen Hungergefühl kommen kannst, was dich dabei unterstützen kann, die Abnehmreise einfacher und erfolgreich zu gestalten und dabei eben auch deine innere Kraft zu stärken, dann lass uns jetzt unsere Podcast-Reise fortsetzen. Ich freue mich sehr darauf. Let's go! Ich freue mich so sehr, hier heute im Wolkenpusterei-Podcast die wunderbare Julia Sahm im Gespräch zu haben. Viele von euch kennen Julia. Sie ist Pionierin auf dem Weg, die Diätindustrie zu revolutionieren. Sie ist mehrfache Bestseller Nummer 1 Autorin. Ihr letztes Buch ist vor ein paar Monaten auch erst rausgekommen. Sie ist Podcasterin. Sie ist Coachin, Kollegin und hat ein unglaublich tolles und so wichtiges Ziel und unterstützt so viele tausende Menschen dabei, zurück zu sich selbst und dabei auch zu ihrem persönlichen Wohlfühlgewicht zu kommen. Und sie ist noch deutsche Vize-Wakeboard-Meisterin von 2017, also hat auch noch professionelle Wakeboarderin, hat ein ganz, ganz tolles Programm entwickelt, um eben das Thema Abnehmen nicht auf dieser Symptombekämpfung zu gestalten, sondern dahinter die Kulissen zu schauen. Aber da wird uns Julia gleich noch ein wenig mehr hoffentlich erzählen. Also Julia, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.
Ja, hallo Nicole. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und was für eine schöne Ankündigung. Danke.
Wo treffen wir dich heute an und wie geht's dir gerade?
Mir geht's gut. Mir ist ein bisschen kalt, weil ich momentan in der Schweiz bin und ich bin normalerweise immer über den Winter, also meistens so 9 Monate im Jahr bin ich in Asien und bin das nicht so gewohnt hier mit der Kälte. Das heißt, ich bin mich noch ein bisschen am Akklimatisieren, aber ansonsten geht's mir gut und ich genieße jetzt auch mal wieder so dieses Weihnachtsmarkt und Glühwein und Käsefondue und Raclette essen und so.
Ah, wie schön. Habt ihr Schnee aktuell?
Nee, hier unten nicht, aber ich war tatsächlich auch schon in den Bergen zum Snowboard fahren und da liegt schon ganz gut Schnee, was so Anfang Dezember auch nicht immer der Fall ist. Da habe ich jetzt irgendwie Glück gehabt, auch im Timing.
Ja, voll gut, voll gut. Ich habe mal nachgeschaut, Julia, in Deutschland gibt es laut verschiedensten Statistiken und ich habe hier eine rausgesucht von Statista, die Zahl, dass 62% der Männer und über 40% der Frauen von Übergewicht betroffen sind. Ja, die Zahlen, ich packe euch die Statistik hier auch nochmal in die Shownotes, wer da nochmal reinlesen möchte. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die eben an Übergewicht leiden und zu diesem Leid dann häufig auch der Kampf kommt. Der Kampf gegen das Gewicht, der Kampf eben da auch mit sich selbst, und die Diätindustrie befeuert das ja ganz häufig auch noch besonders, indem sie uns für teuer Geld Pülverchen, Tropfen, Mittel und so weiter, Shakes irgendwie da anbietet. Deine Vision ist es, die Diätindustrie zu revolutionieren. Sag mir doch mal bitte, wie oder uns, wie sieht dieser Weg aus und an welchem Punkt stehst du da gerade?
Ja, also wie sieht der Weg aus? Vielleicht erst die Frage zuerst. Also ich, du weißt das ja auch persönlich, genau, mir geht es einfach darum, dahinter zu schauen und eben nicht das Symptom Übergewicht zu bekämpfen, sondern wirklich dahinter zu schauen, warum essen Menschen mehr, als sie eigentlich benötigen? Was kompensieren sie damit, oder welche Gefühle werden damit kompensiert? Welche Glaubenssätze stehen dahinter? Ne? Welches Selbstbild steht auch dahinter? Da kann ich ja gleich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, was ich damit meine. Aber mir geht's wirklich darum, sozusagen, ich sage immer so, den Entzündungsherd zu löschen, wo das Ganze herkommt, also wirklich ursächlich zu arbeiten, anstatt einfach nur zu schauen, okay, mit auf der Verhaltensebene, mit welchen Methoden, wenn ich mein Verhalten XY so verändere, dann nehme ich ab. Ne? Das stimmt ja auch, also die Diätindustrie, ich glaube ja gar nicht, dass die das jetzt so bewusst irgendwie Menschen fehlleiten möchten. Ich glaube, deswegen gibt es da draußen ja auch so viele dogmatische Konzepte, weil vieles entsteht ja auch aus eigener Erfahrung. Dann hat es jemand irgendwie, ne, mit der Methode XY geschafft, und dann ist natürlich auch so, boah, ich habe es geschafft, dann möchte man das irgendwie weitergeben und so weiter. Und das eben kann ja für den Mensch gut funktionieren, aber was für den einen funktioniert, muss eben für den anderen nicht funktionieren. Und was die meisten dabei einfach eben vergessen, ist der ganze psychologische Aspekt, der dahinter steht, weil nur rein auf einer Verhaltensebene was zu verändern, das halten viele Menschen dann auch für eine Zeit durch, reichen dann vielleicht sogar auch ihre Ziele, aber eben wenn der Entzündungsherd immer noch am Brennen ist, dann früher oder später kommt es dann eben dazu, dass man wieder zum Essen greift, weil man gar keine anderen Strategien an die Hand bekommen hat, wie man sonst mit seinen Gefühlen eben umgehen kann. Und mittlerweile, also als ich gestartet bin, gab es den Begriff noch nicht, der Begriff des emotionalen Essens. Und ich bin total froh mittlerweile, dass es diesen Begriff gibt, weil der erklärt es eigentlich ganz gut, ne, was der Kern meiner Arbeit ist, ist einfach zu schauen, aus welchen emotionalen Gründen essen Menschen und wie kann man anders mit seinen Emotionen umgehen, einen anderen Umgang lernen, um eben nicht auf das Essen zurückzugreifen. Und das ist du weißt das selber, es ist ein sehr komplexes Thema, wo alles mit reinspielt, ne? Alle Lebensbereiche, Beruf, Partnerschaft, Kindheit, auch ein Riesenthema. Teilweise gehe ich auch, ne, ins Thema Sucht rein, weil das für viele Menschen eben auch nicht nur noch irgendwie eine starke Gewohnheit ist, sondern wirklich auch ein süchtiges Verhalten darstellt, ne? Was beim Essen halt besonders schwer ist, weil Rauchen, ne, und so, ich weiß selber, wie schwer das ist, auch aufzuhören. Aber da kann man eben, da fällt man einmal diese schwere Entscheidung und bei der bleibt es. Und beim Essen muss man ja täglich immer wieder sich für sich und für einen gesunden Lifestyle sozusagen entscheiden, weil man ja nicht einfach nicht mehr essen kann.
Und ja, bei Rauchen ist es ja einfach, du lässt die Zigaretten dann zur Seite, aber Essen steht uns ja immer zur Verfügung und wir müssen ja auch unseren Grundbedarf auch decken, ne?
Ja, genau. Also das macht es eben so schwierig. Auf der einen Seite ist es halt schön, weil es bleibt ein Teil des Lebens, weil wir genießen ja auch alle das Essen. Aber auf der anderen Seite macht es halt auch extrem schwierig, weil man eben, also ist, ich glaube, immer das Anstrengendste für jeden Menschen ist, Entscheidungen zu treffen. Und beim Essen muss man das dann halt eben täglich wieder machen, immer wieder. Und man hat immer, kommt immer wieder in Momente, wo man, ne, wo man auch, also Reizen von außen ausgeliefert ist und wieder eine Entscheidung treffen muss, ne? Und wenn man einfach was meiden kann, wie bei den Zigaretten, also wie gesagt, einfach in Anführungsstrichen.
Ja, auf jeden Fall. Nein, also das in absoluten Anführungsstrichen.
Ja, dass es auch nicht einfach ist, aber ich glaube, es ist schon einfacher, wenn man sagen kann, ganz oder gar nicht, und sich dann an das gar nicht gewöhnt und nicht immer wieder in Versuchung kommt und immer wieder, ja, sich neu entscheiden muss. Genau. Und deine zweite Frage war, glaube ich, wo stehst du da gerade? Ja, genau. Also ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg, weil ich sehr viele Menschen mittlerweile begleiten darf durch mein eigenes Programm. Und ich habe vor 3 Jahren auch ein Ausbildungsinstitut gegründet, wo ich Menschen zum Coach für emotionales Essen ausbilde. Und da fühle ich mich dann einfach auch sehr unterstützt und weiß, dass ich sozusagen meinen Ansatz weitergeben kann und dass das ja weitergeht und nicht nur mit mir steht und fällt. Und deswegen, ja, glaube ich, also ne, nach oben ist immer Luft. aber ich fühle mich ganz wohl damit, wie es, in welche Richtung es geht. Ja.
Du trägst ganz viel Wissen durch die Coaches in die Welt. Es steht im Übrigen auch hier direkt noch zwischen der Vizemeisterin auf meinem kleinen Spickzettel, den ich mir geschrieben habe. Das habe ich völlig überlesen, dass du eben auch selbst auch ausbildest. Wie viele beziehungsweise wie häufig hast du dann einen Ausbildungsjahrgang pro Jahr, den du begleitest?
Einen sechsmonatigen, genau.
6 Monate geht das, wow.
Ja, genau.
Ja, sehr, sehr gut. Wie bist du zu diesem Herzensthema gekommen? Das ist ja schon ein sehr besonderes Thema und ich finde gerade das Thema mit der ja Diätindustrie, weil sie auch so verspricht, ich nehme dir das Problem so ein bisschen ab, du musst nur das machen und dann schmilzen deine Funde schon wie von selbst oder du musst irgendwie das zählen oder jenes machen, ne? Da gibt's ja die verschiedensten Konzepte, das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen, dazu sagen, es geht auch komplett ganz anders und zwar eben auch auf diesem eigenverantwortlichen Weg. Wie kam dieses Herzensthema zu dir?
Ja, so ein bisschen anders, wie es eben schon angesprochen bei den meisten ist, weil ich persönlich hatte mit dem Essen jetzt nie ein großes Thema. Also ich hast ja schon gesagt, ich bin Sportlerin und auch schon immer gewesen, bin sehr aktiver Mensch und ja, Essen, ich esse gerne, aber es hat jetzt nie eine übergeordnete Rolle in meinem Leben gespielt. Ich habe dann andere Dinge, wo ich auch vielleicht auf nicht so konstruktive Weise manchmal meine Gefühle reguliere, aber eben nicht durchs Essen. Aber meine kleine Schwester, oder die ist ein Kopf größer, also meine jüngere Schwester, die ist 8 Jahre jünger und als sie auch so, also ja, wie alt war sie da? 10, 8, irgendwie so in dem Zeitraum, war sie übergewichtig und wurde in der Schule ganz stark gemobbt. Und das war halt für mich, ich hatte für meine Schwester immer so ein bisschen die Mama oder auch vielleicht auch sogar Papa-Rolle mit übernommen. Also ich hatte gar nicht so ein richtiges schwesterliches Verhältnis oder das auch bis heute so, sondern eher so ein bisschen die Mama-Rolle auch. Und für mich war das furchtbar. Also ich habe wahrscheinlich genauso gelitten wie sie, dass sie so gemobbt wurde. Und dadurch, dass ich das Thema ja nicht hatte, habe ich dann immer gedacht, ja, ich kann ihr helfen. Gesagt, ja, okay, also du machst jetzt Sport mit mir und wir ernähren uns jetzt gesund. Und dann sind ja sozusagen all deine Probleme weg, ne? Weil ich weiß ja, wie es geht. Ne? Und das hat sie dann auch immer phasenweise dann eben so 1-2 Wochen mitgemacht und dann dachte ich immer so, ah, jetzt haben wir es und dann ist sie aber immer wieder in die alten Muster zurück und dann war die Motivation weg und dann ging es nicht weiter und ich dachte immer, also ich war ja da selber auch noch sehr jung und bin da immer so schier dran verzweifelt, weil ich dachte so, hä, sie weiß doch, was zu tun ist und damit wären ja sozusagen alle ihre Probleme weg, warum macht sie es dann nicht einfach, weil sie leidet doch so und hier ist doch der Weg, so mach doch einfach da weiter, dann, ja, wie gesagt, sind die Probleme weg. Und das habe ich damals, da habe ich echt viel drauf rumgekaut auch und viel drüber nachgedacht. Ich habe dann damals sogar, weiß ich noch, mit meiner Hausärztin drüber gesprochen, mit Freunden von meinen Eltern, die Psychologen waren, habe ich drüber gesprochen. Und ich war ja selber noch in der Pubertät, ne? Also ich war selber noch sehr jung, aber es hat mich sehr beschäftigt und bin aber damals nicht auf eine Lösung gekommen. Das war dann einfach... Ja, ich habe bald immer wieder gemerkt, ich habe es immer wieder versucht und konnte ihr aber da nicht wirklich helfen. Und dann Jahre später, ich habe dann erstmal beruflich auch was ganz anderes gemacht. Ich habe BWL studiert, ich habe lange im Marketing gearbeitet, war lange bei Bionade zum Beispiel. Und dann habe ich aus persönlichen Gründen mal, weil mein Vater gestorben ist, sehr abrupt auch mit 54 erst, also ohne jetzt große Krankheit davor zu haben oder sowas. Das war wirklich plötzlich und dann musste in Anführungsstrichen, so hat es sich angefühlt, sein Unternehmen übernehmen. Also hatte ein mittelständisches Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern und ich war eben Ende 30 und damit natürlich auch und in meinem Job und auch sehr überfordert in dem Moment. Mhm. Also sehr viel Verantwortung, alles plötzlich, plus halt natürlich, dass ich sehr traurig war, dass ich meinen Vater verloren hatte. Und damals habe ich dann aus persönlichen Gründen mal ein Coaching in Anspruch genommen. Das war das erste Mal, dass ich so in Berührung mit Coaching gekommen bin. Und ich konnte mir darunter damals noch gar nicht so richtig was vorstellen und war dann eben so eine Stunde bei diesem Coach, weil ich so diese Frage hatte, was mache ich mit dieser Firma? Ne? Also soll ich die verkaufen? Soll ich da einen Geschäftsführer einsetzen? Ist meine Aufgabe diese Firma? Also hätte mein Vater das gewollt, dass ich das wirklich jetzt langfristig weiterführe und so? Das waren halt so Fragen, die mich beschäftigt haben. Und ich war dann wirklich nur eine Stunde bei diesem Coach, bin da rausgegangen und wusste die Antwort und nicht, weil er sie mir gesagt hat, sondern weil er halt rausgekitzelt hat, was mir schon längst klar war, aber was ich noch nicht sehen konnte, so, oder was ich noch nicht, ja, noch, mir einfach noch nicht so klar war in dem Moment. Und das hat mich halt damals total beeindruckt, weil ich dachte so, wie hat er das jetzt gemacht? So, also, der hat ja gar nicht mir einen Ratschlag gegeben. Wie gesagt, ich bin da noch gar nicht in Berührung gekommen mit diesem Coaching-Thema, so. Und das hat mich dann aber fasziniert und dann habe ich gesagt, ich will eine Coaching-Ausbildung machen und zwar gar nicht aus beruflichen Gründen, sondern einfach, weil ich es spannend fand und weil ich ja da mehr darüber erfahren wollte, einfach aus Interesse. Und dann habe ich diese Coaching-Ausbildung angefangen und ja, während der Coaching-Ausbildung, wo man ja viel, das weißt du ja auch, viel lernt über die psychologischen Hintergründe der Menschen, ist mir witzigerweise, obwohl das ja Jahre später war, immer wieder diese Thematik meiner Schwester in den Kopf gekommen und dachte immer so, ach, deswegen ist sie in mein altes Muster gefallen und deswegen, ja, das macht ja gar keinen Sinn, Disziplin ist da ja gar nicht so die Stellschraube, auf die es irgendwie ankommt, das kann ja gar nicht funktionieren. Und so ist so in mir so eine Idee entstanden, wie man vielleicht anders mal an diese Sache herangehen könnte. Und das ja, hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich so angefangen, so ganz klein in meinem Freundeskreis, du hast ja gerade gesagt, wie viele Menschen betroffen sind, auch unter Übergewicht. Da gibt es ja auch in jedem Freundeskreis dann ein paar Personen darunter. Und dann habe ich irgendwie gesagt, so, hey, habt ihr Lust? Ich habe so Ideen einfach, wie man das anders angehen könnte. Und dann hat das da auch gut funktioniert. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so hey, ich glaube, ich mache das zu meinem Beruf. Und dann habe ich eben ganz klein angefangen, auch im 1-zu-1-Coaching in einer kleinen Praxis. Bei mir in der Wohnung hatte ich ein Zimmer und da habe ich das so ja im kleinen Stil gemacht und hat damit richtig gute Erfahrungen gemacht. Und eben umso mehr Erfahrungen ich gemacht habe, umso größer wurde der Wunsch in mir, das halt auch größer zu machen und das mehr Menschen zugänglich zu machen. Und ja, daraus sind dann eben Bücher, Online-Programme, und dann eben jetzt auch die Ausbildung entstanden, so nach und nach. Ne? Natürlich nicht alles auf einmal, aber nach und nach.
Ja, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank, dass du dich da so reingefuchst hast, weil es einfach auch zeigt, dass es eben komplett anders geht. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Viele Menschen haben da schon oft einen langen Weg hinter sich, ne? Haben schon ganz viel probiert und haben ja da auch möglicherweise schon ganz viel investiert an Zeit, an Nerven, an Geduld und immer mit dieser Hoffnung, ne, wenn ich das jetzt mache, dann klappt das mit meinem ersehnten Wohlfühlziel, was ich mir so stecke. Und häufig kommt der Jojo-Effekt dann doch irgendwie dazwischen, ne? Also und das macht unglaublich viel Frust, glaube ich, weiß ich, und unglaublich viel Stress auch. Was für einen Gedanken oder welche Erfahrung oder welchen Rat hast du für Menschen, die gerade in dem Moment jetzt in dieser Situation so für sich stecken, die so vielleicht auch an sich zweifeln, weil sie denken, ne, es klappt einfach nicht bei mir?
Also meine allererste Podcast-Folge hieß oder heißt immer noch, du bist nicht undiszipliniert, und ist bis heute auch eine der meistgehörtesten Folgen, weil es genau diesen Schmerzpunkt anspricht, dass Menschen eben an sich zweifeln, weil sie denken, mir fehlt's einfach an Disziplin, ich kann es halt einfach nicht durchziehen und fühlen sich dadurch, weil sie ja immer wieder auch Methoden probieren, die Disziplin benötigen, weil wenn man eben an, was ich vorhin angesprochen habe, an diesem Entzündungsherd nichts ändert, dann braucht man natürlich sehr viel Disziplin und Willenskraft, um dann irgendein Ernährungskonzept durchzuziehen. Es ist ja dann wirklich ein Kraftakt sozusagen, weil es ja nicht auf natürliche Art und Weise passiert, sondern was ja passiert, wenn jetzt Menschen eine Diät, also wenn wir uns das einfach mal vorstellen, jemand hat schon früh gelernt, seine Gefühle, unangenehme Gefühle mit dem Essen zu kompensieren. Sprich, ne, fühlt sich gestresst und das Essen bedeutet Entspannung, fühlt sich traurig, das Essen bedeutet Trost oder Geborgenheit, ne? Und das sind ja Gefühle, ne? Und die sind ja da. Und jetzt macht dann jemand eine Diät, dann fehlt ihm ja erstmal sozusagen diese guten Gefühle sozusagen, ne? Also das heißt, und plus die Diät, also wenn jetzt jemand zum Beispiel auch aus Stress ist, dann ist ja eine Diät noch ein Stressfaktor im Leben, weil es ist ja auch sehr anstrengend, dann sowas zu machen und diese Willenskraft aufzuziehen. Das heißt, es kommt eigentlich noch mehr Stress ins Leben dazu, aber es gibt kein anderes Ventil oder keinen anderen Umgang, um mit diesem Stress und Druck umzugehen. Und das ist ja dann am Ende auch das, was eigentlich der Jojo-Effekt ist, ist, wir halten eine Weile durch und irgendwann brechen wir eben zusammen und greifen wieder auf unser altes Ventil zurück, weil wir ja gar nichts haben, was das, oder gar nichts gelernt haben, was dieses Ventil ersetzt. Und deswegen ist mein Rat an alle, dass man, ne, es gibt ja so diesen, ich glaube, von Paul Watzlawick ist dieser Spruch, wer immer wieder das Gleiche macht, wird auch immer wieder die gleichen Ergebnisse bekommen. Ne? Und man, oder viele Menschen haben ja auch das Gefühl, ich habe ja schon alles probiert. Haben sie auch in dem Sinne, dass sie halt x verschiedene Low Carb, Intervallfasten, die Kohlsuppendiät oder was auch immer gemacht haben. Und dann entsteht natürlich der Eindruck, ich habe schon alles probiert, aber vielleicht ist eben mal auf eine andere Art und Weise zu probieren und zu schauen, okay, könnte es sein, dass da einfach bei mir mehr dahinter steckt als Disziplinlosigkeit und brauche ich da vielleicht eine ganz andere Herangehensweise, ne? Also um mir das Thema mal von einer ganz anderen Sichtweise auch anzuschauen bei mir selbst.
Und da eben auch diesen Kampf aufzugeben mit sich selbst, ne? Da sind ja auch immer so viele Verbote mit dabei, ne? Dieses, ich darf jetzt das nicht, ich darf jetzt das nicht. Es kursieren ja auch grundsätzlich unglaublich viele gesellschaftliche Mythen zum Thema Abnehmen, ne? Disziplin ist so eine Sache. Also, du kannst alles erreichen, ne? Wenn du nur diszipliniert bist. Und das ist ja einfach, wie du ja gerade schon geteilt hast, überhaupt gar nicht der Fall. Anderes, was mir auch immer wieder so begegnet, wo ich auch am Anfang, also ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, ein Thema hatte, ist so dieses, du darfst, Fett und Kohlenhydrate sind total verboten und total schlecht für einen. Dabei sind ja gerade gute Fette super auch wichtig für unsere Gesundheit. Welche Mythen oder welche Glaubenssätze begegnen dir dahingehend in deiner Arbeit, die du dann auch auflöst immer wieder? Hast du da vielleicht so mal ein, zwei Beispiele noch dabei?
Ja, da habe ich den ganzen Koffer voll. also so, was so Ernährungsmythen angeht, eben deswegen machen wir das zum Beispiel auch in meinem Programm. Mein Programm ist kein Programm, in dem man irgendwie angehalten ist, jetzt Kalorien zu zählen oder so, auch wenn es immer mal wieder so verstanden wird, weil eben ein Bestandteil in meinem Programm ist, sich mal mit dem Konzept auseinanderzusetzen, weil es gibt eben ganz viele Menschen, die haben das schon gemacht und die sind da total, ne, dann fanatisch geworden und das ist die größte Belastung, dass sie nur noch in Kalorien denken. Aber es gibt auch Menschen, die machen seit 30 Jahren Low Carb, Low Fat, Intervallfasten und wundern sich dann, dass sie trotzdem nicht abnehmen, weil sie gar nicht verstehen, dass nicht das Fett oder die Proteine oder die Kohlenhydrate in Anführungsstrichen dick machen, sondern Kalorien. Und Kalorien hat alles, ne? Alles, was wir zu uns nehmen, hat Kalorien, außer vielleicht Wasser, ne? Also, und da einfach mal zu sehen, ne, das ist auch keine Diätregel oder sowas, das ist einfach ein Naturgesetz, wie wir Menschen funktionieren, wenn wir mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrauchen, legt unser Körper Fett an, einfach für schlechte Zeiten. Ne? Das ist ja, der Körper ärgert uns ja nicht, weil er nicht will, dass wir in unsere Jeans nicht mehr passen, sondern das hat ja eine Funktion, das Fett. Das ist ja einfach, ne? Früher gab es halt nicht an jeder Ecke irgendwie einen Supermarkt und da musste gegessen werden, wenn sich die Möglichkeit ergeben hat. Und dann hat der Körper, bildet dann einfach Reserven für schlechte Zeiten, wo man eben vielleicht mal nichts zu essen bekommen hat. Nur das gibt's bei uns jetzt, zumindest in unserer privilegierten westlichen Welt, den Fall gibt es nicht, dass wir jetzt nichts zu essen bekommen und dass der Körper tatsächlich, ne, darauf zurückgreifen müsste. Und aber dafür gibt es eben alles im Überfluss. Es ist halt eben alles im Übermaß. Das ist ja eine Regel, die kann man ja auf jeden Lebensbereich beziehen. Ne? Alles, was nicht mehr in der Balance ist, ist halt einfach nicht mehr gesund. Mhm. Und in der Balance, wenn man es jetzt so ganz mathematisch sehen würde, wären wir, wenn wir einfach so viel Kalorien zu uns nehmen würden, wie wir auch verbrauchen, dann würden wir weder abnehmen noch zunehmen und dann hätten wir auch keine Schwankungen, ne? Und das einfach mal zu verstehen, dass das eben, ich mache das dann immer so ganz plakativ, dass ich sage, du könntest auch nur mit Schokolade oder nur mit Lebkuchen abnehmen, ne? Also wenn dein Kalorienbedarf irgendwie bei, jetzt nur als Beispiel, bei 2000 Kalorien liegt, dann ist das, was jetzt das Abnehmen angeht, Achtung, nicht was die Gesundheit angeht, wäre das total egal, ob du jetzt 2000 Kalorien in Form von Form von Schokolade oder Spekulatius zu dir nimmst oder in Form von Gurken oder Karotten. Ne? 2000 Kalorien sind 2000 Kalorien. Wie gesagt, gesundheitlich ist da nochmal ein Unterschied. Aber das tut schon vielen Menschen einfach gut, das einmal zu verstehen. Weil, wie gesagt, es gibt die, die verstehen das total gut und schon lange. Die können dann sich immer gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die auch schon seit 20, 30 Jahren Diät machen, aber sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben, weil da entstehen halt auch ganz viele, dann machen Menschen Low Carb und essen dann aber abends wahnsinnig viel Fett und Käse und wundern sich dann, dass sie nicht abnehmen, denken, ja, mein Körper, mein Stoffwechsel, ne, meine Gene, das sind dann, weil du auch nach Glaubenssätzen gefragt hast, das sind dann so die Antworten und dabei sind sie einfach nur permanent in einem Kalorienüberschuss und nehmen deswegen nicht ab, machen sich aber total den Stress und kochen extra anders ohne Kohlenhydrate, essen vielleicht anders als die Familie, ne? Und das dann ohne den Effekt eigentlich, den sie sich ja dadurch erhoffen, ne? Also das sind, oder gesunde, also das ist auch noch so ein ganz großer Mythos, so dass gesundes Essen nicht dick macht. Dann sagen halt viele so, oh, ich ernähre mich ja schon total gesund, ich bin sogar Veganer oder ne, ich mache das. Und dann ist ihnen eben auch nicht klar, dass halt vielleicht irgendwie die 5 Walnüsse, die man dann aus gesundheitlichen Aspekten isst, genauso viel Kalorien haben wie irgendwie eine halbe Schaffel Schokolade oder so. Ne? Und man zwingt sich dann irgendwie die Walnüsse zu essen, lässt die Schoki weg, fühlt sich so, als würde man ja auf Diät sein, weil man ja die Schokolade weggelassen, aber am Ende des Tages produziert der Körper ja dann trotzdem Fett, wenn man in einem Überschuss ist. Ne? Das sind so, deswegen mache ich einmal so diese Aufklärung einfach. Das heißt eben nicht, dass jeder jetzt akribisch Sachen abwiegen muss und Kalorien zählen sollte, aber das einfach mal zu verstehen, um solchen Mythen, ne? Eben auch Uhrzeit, ne? Das auch ja ab 18 Uhr und dann oder Frühstücke wie ein König. Dann, da kann man alles essen und dann, wenn du es abends dann weniger machst, dann nimmst du nicht zu. Nee, das ist alles völlig wurscht. Natürlich gibt es, wenn jetzt, ne, ich komme ja aus dem Sport, wenn jetzt jemand ganz spezifisch trainiert für irgendwas, wo er ein bestimmtes Gewicht, eine bestimmte Muskulatur braucht, dann machen solche Dinge Sinn, ne, mehr Proteine zu essen oder das ein bisschen mehr drauf zu achten, eben auch, wann man isst, wegen Schlaf und so weiter. Aber wenn jetzt jemand einfach sagt, ich will einfach ein entspanntes Essverhalten haben und ich möchte einfach mich in meinem Körper wohlfühlen, ich muss nicht mega definiert sein, ich brauche, ne, nicht eine bestimmte Muskulatur oder so, dann ja, machen sich viele das Leben einfach viel, viel, viel komplizierter, als es sein müsste. Und das ist für viele auch befreiend, dann das einfach mal ja, zu verstehen.
Und dann kommt ja noch ganz viel Halbwissen von außen mit dazu, weil, wie du schon sagst, das, was für eine Person gut geklappt hat, muss für die andere Person überhaupt nicht klappen. Also Julia hat mich ja auch als Mentorin ein Stück auf meinem Weg begleitet und ich gehörte genau zu der Walnuss-Fraktion. Also ich gehörte zu der Fraktion, die gedacht hat, wenn ich mir ganz viel Walnuss, am besten auch noch mit Ziegenkäse in Kombination, gönne, mache ich was richtig und noch einen Apfel dazu. Das war oft so eine Snack-Kombination. Und die war ja lecker, aber eben auch besonders kalorisch insgesamt. Ich habe noch eine Frage zu dem Thema emotionalen Essen grundsätzlich, weil du ja auch da vorhin uns mitgenommen hast, so ein bisschen mit zu deiner Schwester, die ja schon recht früh, wenn du warst in der Pubertät, sie war 8 Jahre jünger, wann sagst du aus deiner Erfahrung, beginnt das denn bei Kindern auch schon mit dem emotionalen Essen? Weil da werden ja die Grundsteine im Grunde genommen dann auch für unsere späteren Strategien möglicherweise oder Kompensationen unter anderem gelegt. Ne? Muss nicht, kann, aber wann geht denn das so los? In welchem Alter?
Ja, also alterstechnisch kann ich das nicht festlegen, sagen so ab 3 oder sowas ist ja eigentlich, ab dem Moment, wo jemand auch eigenständig ist, wenn jetzt nach dem Brei oder an der Brust liegt, dann würde ich sagen, hat das noch keine Hintergründe, aber es kann ja ab dem Moment, ab dem Kinder eben auch eigenständig irgendwie auch Gelüste entwickeln oder auch einen Geschmack entwickeln, kann das natürlich passieren. Und es passiert nicht bei jedem schon in der Kindheit, dass das Essen eine Strategie ist, aber bei uns allen passieren ja Wunden in der Kindheit. Mhm. Alle Menschen entwickeln Anpassungsstrategien, ne, um von sich von ihren Eltern geliebt zu fühlen. Ne. Und viele, was ich in meinem Coaching eben ganz oft auch die Erfahrung mache, ist, dass ganz, ganz viele Menschen, gerade auch jetzt zu dem Thema, ich bin so undiszipliniert, viele Menschen zum Beispiel ganz früh schon die Strategie entwickeln, eine Überanpassung bedeutet so, ne, dieses, was man vielleicht so als People-Pleaser oder brave Mädchen-Syndrom kennt, weil sie einfach von zu Hause irgendwie gelernt haben, ganz feinfühlig den Gefühlen ihren Eltern gegenüber zu sein, nicht zu viel zu sein, weil sie ne, sich da einfach irgendwie anpassen, weil sie vielleicht spüren, dass die Eltern überfordert sind oder wenig Zeit haben oder viel gestresst sind. Oder viele entwickeln auch einen Perfektionismus schon in der Kindheit, weil vielleicht die Eltern viel kritisieren, wenig loben. Ne? Also das ist nur ganz kurz angekratzt, was mhm. eben in der Kindheit alles passieren kann, mhm. was dann eben aber auch im späteren Leben sich ganz oft ein Ventil sucht. Ne? Also entweder das emotionale Essen fängt schon in der Kindheit an, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, oder es passiert eben, dass man in der Kindheit eben solche Schutzstrategien entwickelt, wie ein Perfektionismus, wie eine Überanpassung und dann später, ne, weil jeder, der Perfektionist ist oder weiß, ne, wie es sich anfühlt, wenn man es immer allen recht macht und seine eigenen Bedürfnisse ganz wenig im Blick hat oder vielleicht gar nicht im Blick hat, ne, dann schreit es ja förmlich nach einem Ventil, um diesen Stress abzubauen, den wir dadurch in unserem Leben eben auch kreieren. Und dann kommt das emotionale Essen eben manchmal später dazu, einfach als Kompensationsstrategie. Aber der Ursprung liegt trotzdem irgendwo in der Kindheit. Und manche Kinder werden auch schon in der Kindheit dazu konditioniert, emotional zu essen, ein bisschen wie alle. Ne? Also kennen wahrscheinlich viele, dass wenn man was gut gemacht hat, bekommt man dann irgendwie den Lolli oder beim Arzt kriegt man den Lolli und wenn man krank ist und Halsweh hat, kriegt man dann mal das Eis oder, ne, oder die Schultüte voller Süßigkeiten oder ne, also so ein bisschen, da ist es bei allen Menschen so, aber eben gerade auch bei vielleicht Kindern, die Eltern wirklich auch wenig Zeit haben, die dann einfach vom Fernseher geparkt werden, weil sie dann ne, still sind und dann haben hier noch eine Schokolade und eine Tüte Chips, dann hält es noch ein bisschen länger an die Stille. Also da verknüpfen sich dann eben oft so, ja, das ist Geborgenheit, ne, Fernsehen, Schokolade essen oder vielleicht eben waren auch die einzigen Momente, wo man so Verbundenheit mit seiner Familie gespürt hat, das gemeinsame Abendessen, weil das vielleicht so die einzigste Zeit am Tag war, wo man wirklich Zeit mit den Eltern verbracht hat oder der Kuchen bei der Oma vielleicht, ne, ist war so die Oma der Wohlfühlort und dann können da eben auch schon so Verknüpfungen entstehen, wie Kuchen ist für mich Geborgenheit, ne, also wenn man da mal dahinter schaut, was manche Lebensmittel oder manche Rituale einfach auch so wirklich für eine Bedeutung haben, mhm. wo wir heute im Erwachsenenleben immer noch dieses, eigentlich geht's ja gar nicht ums Essen, sondern genau um dieses Gefühl, was wir damit verknüpft haben, ne, und das Essen ist sozusagen nur die Illusion, die dieses Gefühl dann auslöst in dem Moment.
Und das, was wir einmal an Gefühl abspeichern, können wir ja durch die Wiederholung eben dann auch später zur Schokolade beim Fernsehen zu greifen, für uns gefühlt ja wiederholen. Das ist ja dann die Konditionierung, die da so ein bisschen auch draus sich entwickelt.
Ja, ist ja ein Teufelskreis, ne? Also das meine ich auch den meisten Menschen, deswegen bin ich so froh über diesen Begriff emotionales Essen, weil dadurch überhaupt mal Menschen angefangen haben, darüber nachzudenken, könnte das irgendwie einen Bezug haben, weil das, was wir gelernt haben, ne, was das Gehirn einmal als Lösungsweg gefunden hat, das ist halt dann abgespeichert, so ja, okay, ne, wenn ich gestresst bin, Körper ist voller Cortisol, unser Stresshormon, dann esse ich ein Stück Schokolade, oh, habe ich einen kleinen Dopaminrausch, geht es mir kurzfristig besser, das Hirn merkt sich das einfach nur, Cortisol unangenehm, Dopamin angenehm und dann ist, ohne dass wir ja darüber nachdenken, spielt uns unser Gehirn dann aus, oh, du bist gestresst, du brauchst Schokolade. Es fühlt sich dann so an, ich brauche das. Und wir denken gar nicht drüber nach, brauche ich eigentlich wirklich gerade, sondern wir haben das einmal gelernt und da sind wir Menschen eben alle anfällig dann wie so ferngesteuert, dann einfach das wieder auszuführen. Und das braucht eben ja ein bisschen Training an Selbstreflexion, Achtsamkeit, sich selbst, seinen Gefühlen gegenüber, um überhaupt mal von außen drauf zu schauen, was passieren da eigentlich für Automatismen, Und warum habe ich dann dieses Gefühl oder welches Gefühl habe ich da überhaupt oder wünsche ich mir dann gerade vom Essen und eben auch, wie könnte ich mir dieses Gefühl auf andere Art und Weise auch schenken, das vielleicht gesünder für mich und mein Körper wäre.
Ist denn emotionales Essen alles, was nicht Essen ist, aus körperlichem Hunger heraus? Kann man das so sagen?
Auch schwierig, weil es gibt auch bestimmte Sachen, die sind einfach Gewohnheiten, die auch, weil sie unreflektiert bleiben, so, die eigentlich so emotional gar nicht so eine richtige Bedeutung haben, sondern das hat, macht man halt so.
Es ist morgens so immer das gleiche Brötchen zu essen zur gleichen Zeit, ohne sich zu fragen, ob man Hunger hat. Ist das sowas?
Ja, genau. Also es geht zum Beispiel, also gerade Frühstück ist für viele so ein Thema, so hat man halt irgendwie gelernt, Frühstücke wie im König und macht man halt einfach so, hat sich aber noch nie gefragt, brauche ich das eigentlich? Habe ich eigentlich Hunger oder nicht Hunger? Oder man hat sich irgendwann mal angewöhnt, irgendwie nach dem Essen ein Stück Schokolade zu essen. Und dann hat man immer das Gefühl, ohne das Stück Schokolade ist man noch nicht satt oder sowas. Und das ist dann gar nicht so emotional mit irgendwas Tiefgründigerem, sondern das ist einfach nur eine Gewohnheit. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was man am leichtesten, auch wenn es am Anfang natürlich auch schwer erscheint, aber das ist so, wenn man so rausfiltert mal, welche Sachen man wirklich gar nicht so, die gar nicht so tief emotional verknüpft sind, sondern wirklich nur eine Gewohnheit sind, die lassen sich auch am schnellsten verändern. Das ist dann mal eine Woche oder zwei ein bisschen anstrengend, gegen diese Stimme, die sagt, du brauchst jetzt aber die Schokolade anzugehen, aber langfristig eben, weil es eigentlich keine große Bedeutung für uns hat, außer dass es ein Automatismus ist. Deswegen würde ich da noch unterscheiden. Also es gibt ja, körperlichen Hunger. Es gibt emotionales Essen, das wirklich eine Bedeutung hat, weil wir wirklich starke Gefühle damit verknüpft haben. Und dann gibt es noch Gewohnheiten. Und dann gibt es natürlich auch noch Genuss. Also ich sage immer, niemand isst ja, wenn er wirklich hungrig wäre, wäre das Erste, was ihm einfällt, jetzt Schokolade zu essen oder so, ne? Oder ein Eis oder so. Das sind ja Genussmittel. Dafür sind sie ja eigentlich auch da, um diesen kurzen Dopaminrausch zu haben, den wir ja alle haben, ne? Also auch wenn man kein Thema mit dem Essen hat, geht mir genauso, dann finde ich das auch schön, mich hier kurz ein bisschen berauscht zu fühlen von der Schokolade oder so. Und wenn man das nicht übertreibt und es auch wirklich genießen kann, dann darf das ja auch ein Genussmittel bleiben, was man einfach zelebrieren kann ab und zu und dann aber auch wirklich genießt. Und das ist aber bei den meisten emotionalen Essern eben nicht der Fall, sondern dann ist das eher so ein Belohnungsessen. Aber das ist dann so, ach, ich war jetzt gestresst, das habe ich mir jetzt verdient. Und dann stopft man sich kurz irgendwie einen Schokoriegel rein, damit man weiter funktioniert und hat dann das Gefühl, das ist Genuss oder Belohnung und im Endeffekt ist schon während man isst das schlechte Gewissen da und dann kommen die Selbstvorwürfe und das hat dann ja gar nichts mehr wirklich mit Genuss zu tun.
Wie kann man dieses Muster unterbrechen? Ich meine, das ist natürlich, wird in deinen Büchern super beschrieben, in deinen Programmen super beschrieben, aber hast du vielleicht so ein, weil letzten Endes ist das ja auch dieses sich mit sich auseinandersetzen, da wirklich hinzugucken, sich zu erlauben, da auch Themen anzugucken, die eben vielleicht, von denen man vielleicht auch gar nicht so als das als Thema so mit reinnimmt, ne, die so gar nicht da so mit reinkommen erstmal. Aber was kann man vielleicht, weißt du, so einen kleinen Tipp, einen kleinen Gedanken machen, um da in so eine Musterunterbrechung zu gehen? Weil gerade dieses emotionale Essen hat ja erstmal so diesen Sog, das bringt mir was, wenn ich das jetzt esse, dann geht's mir besser oder dann fühle ich mich anders. Und wenn man es dann isst, fühlt man sich danach vielleicht schlechter. Wie du sagst, hat ein schlechtes Gewissen. Also im Grunde ist das ja so ein bisschen Engel-Teufel, ne? So diese Form des Essens. Was kann man da machen?
Ist auf jeden Fall ein Teufelskreis. Ja, ich würde immer, also ich glaube, alles wie immer fängt an, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Und ich würde so starten, wie du es ja auch bei mir kennst. Wir haben ja auch im Programm, starten wir immer mit dem Ernährungs-Gefühlstagebuch, ne, wo auch erstmal alle so, oh, kein Bock. Weil es natürlich auch ein bisschen Fleißarbeit ist, aber es ist so wertvoll, einfach, weil es Selbstreflexion trainiert. Ja, also wenn wir einfach aufschreiben, wirklich jedes Mal, wenn wir uns irgendwas zum Mund führen, außer Wasser, was esse ich gerade? Was habe ich gerade davor gemacht oder währenddessen gemacht? Also das, was man, kann man sich so vorstellen, wenn man von außen mit einer Kamera jemanden verfolgen würde, was man sehen könnte, was die Person macht. Habe gerade eine E-Mail geschrieben, saß gerade vom Fernseher, bin gerade in die Küche gelaufen oder so. Also wirklich die Handlung. Und dann aber auch die Innenschau, als hätte man eine Kamera innen. So, wie geht's mir gerade in dem Moment oder wie ging's mir dann gerade in dem Moment? War ich gestresst? War ich traurig? Habe ich mich irgendwie leer gefühlt? War mir langweilig? Habe ich mich einsam gefühlt? Und so weiter. Also wirklich da auch sich diese Fragen zu stellen, wie ging's mir in dem Moment? Weil das, und das erlebe ich ja auch bei jedem Programm wieder, dass die meisten Menschen am Anfang sagen, Julia, ich weiß gar nicht, was ich da hinschreiben soll. Und ich sage immer, das ist überhaupt nicht schlimm, weil es ist ja klar, das Essen dient ja dazu, Gefühle zu betäuben. Und wenn wir das jahrelang machen, haben wir natürlich am Anfang noch nicht den Bezug zu unseren Gefühlen. Aber alleine, dass wir uns selber mal fragen, wie geht's mir eigentlich, schult sozusagen die Wahrnehmung und also schafft am Ende wieder die Beziehung dazu, überhaupt das in Zukunft mehr wahrzunehmen, wie es mir eigentlich geht. Also selbst wenn dann nur ein Fragezeichen im Kopf erscheint, so, ich weiß gar nicht, wie ich mich da gefühlt habe, ist es nicht umsonst, dass man dann gescheitert ist, dass man die Aufgabe nicht richtig gemacht hat, sondern alleine, dass man sich eben täglich oder mehrmals täglich auch diese Frage stellt, schafft für die Zukunft sozusagen Bewusstsein und wieder mehr Bezug zu sein. Gefühlen. Und wenn man das mal eine Weile macht, dann erkennt man auch ganz oft eben Muster. Und die braucht man ja erst, also die muss man ja erstmal erkennen, bevor wir sie unterbrechen können, weil die meisten sind uns ja gar nicht eben, die laufen im Autopilot ab, die sind uns gar nicht bewusst. Und dann kann man eben schauen, okay, was bedeutet mir eigentlich gar nicht so viel, wie wir das jetzt gerade mit den Gewohnheiten gemacht haben, ne? Was ist eigentlich ja nur eine Gewohnheit? Damit würde ich dann am Anfang immer mal anfangen, dann zu sagen, okay, ich versuche es einfach mal wegzulassen und ne, halte mal vielleicht eine Woche dieses unangenehme Gefühl, diese innere Stimme, die mich überreden will, aus und guck mal, also wie schnell die ruhiger wird. Und oft, gerade wenn es nicht emotional verknüpft ist, wird die schnell ruhiger. Und dann natürlich sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, zu schauen, okay, welche Gefühle tauchen überhaupt oft in meinem Leben auf, wo ich sehe vielleicht, ich bin permanent gestresst, dann ist es natürlich, das meinte ich vorhin mit diesem Entzündungsherd, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, ja okay, statt, also ich arbeite bei mir im Coaching immer auf zwei Ebenen, natürlich brauchen wir vielleicht nochmal eine Strategie anstelle des Essens, eine andere, ne, dann statt Essen fange ich an, mich neu zu konditionieren und mache eine Atemübung oder gehe eine Runde spazieren oder mal was oder rufe eine Freundin an oder so. Aber das sind ja dann auch wieder nur alternative Kompensationsstrategien, die dann von mir aus ein bisschen gesünder sind als vielleicht das Essen, aber es kompensiert auch wieder nur das Gefühl. Und deswegen ist auf der anderen Seite, sich wirklich die Gefühle anzuschauen und zu sagen, okay, ich sehe, ich bin eigentlich permanent gestresst, und sich dann eben auch die Frage zu stellen, ne, wie entsteht dieser Stress in meinem Leben, was darf ich verändern? Du weißt, dass ich nenne Gefühle immer Handlungsbedarfssignale. Also jedes Gefühl hat eine Botschaft, was für eine Handlung bedarf eigentlich. Ne? Und vielleicht könnte jetzt, wenn wir bei dem Beispiel Stress bleiben, die Handlung sein, ich darf lernen, Grenzen zu setzen, ich darf lernen, auch mal Nein zu sagen, oder ich kann auch sein, ich darf lernen, mich besser zu organisieren oder Dinge zu priorisieren, oder ich darf lernen, nach Hilfe zu fragen, oder ich darf lernen, meine Glaubenssätze zu hinterfragen, weil ganz oft Stress ist ja auch was sehr Subjektives. Wir kennen vielleicht auch alle Menschen, die super viel machen, die aber immer total relaxed sind, und dann gibt's andere, die haben irgendwie drei Aufgaben am Tag und sind kurz vorm Nervenzusammenbruch. Woran liegt das? Wieder an den Gedanken, ne? Weil wenn wir uns zum Beispiel den ganzen Tag sagen, oh, ich bin eh nicht gut genug und ich kann das nicht und ich schaffe das sowieso nicht, dann sind diese Gedanken dann das, was diese Gefühle auslösen in uns von Stress und Minderwertigkeitsgefühle, ne? Und das kann eben auch ein Punkt sein, dass vielleicht gar nicht im Außen so viel Stress gibt, sondern dass wir halt durch unseren inneren Dialog und die Glaubenssätze, die wir haben, uns ständig einfach gestresst fühlen. Also es ist jetzt sehr komplex, da könnte ich, das weißt du auch, könnte ich jetzt ewig drüber reden. Aber so die ersten Steps ist mal, diese Muster zu erkennen, da hilft das Tagebuch super gut. Und dann sich einfach die Emotionen mal anzuschauen. Und vielleicht, ich mache auch immer so das Beispiel, das kann auch jeder Hörer eben mal machen, zu sagen, okay, wenn jetzt die Emotion ein Coach wäre, was würde die mir gerade raten, was ich verändern darf? Welche Botschaft hat dieses Gefühl für mich persönlich gerade im Moment auch?
Ja, und da überhaupt auch wieder hinzukommen, ne, dass wir diese Gefühle auch einfach mal aushalten. Ich meine, Gefühl dauert ja im Grunde nicht länger als 90 Sekunden, wenn wir uns nicht mental drum klammern. Das ist ja dann auch wieder abgeflossen, wenn es mal da sein darf und wir uns erlauben,
hinzuschauen. Ich würde es nicht aushalten, ich würde es zulassen. Ne? Also eben, was wir machen mit Essen, mit, wie gesagt, mit Rauchen, mit Sport, mit jeder hat da seine
eigene Arbeiten.
Ja. Mit Arbeiten, ist ja, kommt irgendwas Unangenehmes, ich will es einfach nicht fühlen, ich mache jetzt irgendwas anderes, um mich abzulenken, aber ich mache immer so dieses Bild, stellt euch vor, im Schwimmbad will man so einen Wasserball unter Wasser drücken, das geht dann eine Sekunde und der poppt aber an einer anderen Stelle dann wieder raus, ne? Und so ist das mit unseren Gefühlen eben auch, wenn wir die ständig unterdrücken, wir können die nicht wegdrücken, ne? Die kommen aus irgendeiner anderen Tür, kommen sie wieder raus und sagen wieder, hallo, hier bin ich. Und es ist teilweise eben viel gesünder und auch gar nicht so gefährlich, weil viele Menschen haben ja auch so Angst, überhaupt die Gefühle zuzulassen, weil sie halt dann das Gefühl haben, ich halte es nicht aus, ne? Das ist, oder das überrennt mich dann und ich bin dann immer nur noch traurig oder ich bin dann, fühle mich nur noch leer oder so. Aber wie du sagst, ein Gefühl, unseren Körper zu durchlaufen, 90 Sekunden, ne? Und wenn man sich allein das mal zur Regel macht, sagt, okay, boah, das fühlt sich jetzt gerade gar nicht gut an, ich mache jetzt mal kurz die Augen zu am Schreibtisch oder wenn ich zu Hause bin, lege ich mir ganz kurz auf die Couch und spüre einfach mal, so, es ist nur ein Gefühl, ne? Wo fühle ich das im Körper, ne? Schnitzt mir vielleicht gerade die Kehle zu oder im Magen oder wo, einfach ein bisschen, um in Kontakt damit zu gehen und das einfach zuzulassen und eben auch zu merken, das bringt mich nicht um, weil so fühlt es sich ja ganz oft an, ne, dass es uns umbringt. Aber es sind nur Gefühle und Gefühle kommen und gehen. Ne? Das ist ja wirklich so, dass es nie so ist, dass wir dann in komplette Abwärtsspirale gehen oder nicht. Also ist natürlich auch eine Entscheidung, wie du gerade sagst, wie sehr wir uns dann reinsteigern oder dran festhalten. Ja. Aber wenn wir da so bewusst mit umgehen, zu sagen, okay, ich nehme mir einfach mal anderthalb Minuten und lasse einfach das Gefühl mal zu, und vielleicht frage ich mich danach noch, okay, was will das Gefühl mir eigentlich, ne? Was für einen Tipp hätte das jetzt für mich? Was darf ich grundsätzlich vielleicht ein bisschen verändern in meinem Leben, damit das Gefühl nicht mehr so häufig auftaucht? Dann geht man ja schon ganz bewusst damit um. Dann läuft man auch keine Gefahr, sich da reinzusteigern. Ja.
Also für mich war Essen auch lange eine Kompensationsstrategie tatsächlich. Und da ging es auch mehr darum, eben mich so ein bisschen schützen zu wollen, wie ich rausfinden durfte. Ne? Dass das auch so wie so eine Art, ne, wenn man da ganz viel hat vorne dran, ne, so an Bauchfett, dann ist das ja auch so ein bisschen wie so ein Panzer. Und da hinten dran zu kommen, zu fragen, für was ist dieser, ist das jetzt gut? Warum will ich mich dadurch jetzt schützen? Wenn man in diesem Muster aber drin ist und isst, denkt man da ja nicht drüber nach. Also da, wie du schon sagst, ne, ist so diese Bewusstwerdung total toll. Wie ich mein persönliches Muster auflösen konnte, das durfte ich in Julias Podcast erzählen und das packe ich euch dann hier auch in die Shownotes. Da könnt ihr dann gerne auch nochmal reinhören und auch vor allen Dingen in die erste Folge von Julia. Da verlinke ich auch nochmal zu Julias Podcast. Die ist nämlich wirklich total wertvoll und ich finde auch, und das ist auch das, was deine Arbeit so auszeichnet, eben auch dieses Wertschätzung für sich selber, sich nicht abzuwerten, weil ich jetzt einem gewissen Außenbild nicht entspreche, ne, irgendwie den, wie man sein soll oder dem BMI nicht entspreche. Es gibt ja da so viele Messlatten, die wir gesellschaftlich haben, ob das jetzt die Optik ist oder eben, ne, da auch auf gesundheitlich wichtiger Ebene. Aber dann zu sagen, wenn ich dem nicht entspreche, bin ich trotzdem und gerade weil ich so bin, wie ich bin, gut genug. Und das ist für mich eine Lernaufgabe, da hinzuschauen. Und das finde ich, das will ich dir einfach auch nochmal so zurückgeben, in deiner ganzen Arbeit, in all den Inhalten, die du teilst, so wahnsinnig wertvoll und wertschätzend. Das ist ganz großartig. Ich glaube, da berührst du auch ganz, ganz viele Menschen, die einfach sagen, oh Mensch, ich fühle mich verstanden und ich fühle mich in dem einfach auch in meinen eigenen inneren Konflikten so gesehen.
Ja, das freut mich sehr. So ist es auch gemeint. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, sich das auch immer wieder, ne, wir haben es ja gerade gesagt, jeder hat ja seine Baustellen. Ne? Das Problem beim Gewicht ist eben die Gesellschaft, die gerne stigmatisiert, die gerne mit dem Finger auf die zeigt, bei dem man es, also wo man es von außen sieht, beim anderen sieht man es vielleicht eben nicht. Oder es gibt eben auch so Phänomene wie der Workaholic, der wird dann noch gefeiert für seine Kompensationsstrategie, ne?
Und der wird sogar noch gefeiert, wenn er ins Burnout rauscht.
Genau, das ist dann wie so eine Auszeichnung, wow, der Krieger. Ne? Also so, dabei ist, haben wir alle und alle machen das auch aus den gleichen Gründen. Ne? Eigentlich wollen wir einfach alle nur geliebt werden und uns sicher fühlen. Und um diese Gefühle irgendwie herzustellen, haben wir halt alle unsere unterschiedlichen Methoden gefunden. Und bei manchen Menschen ist das eben das Essen, was ja auch sehr nahe liegt, weil dazu haben wir ja auch einfach einen Bezug. Ne? Das ist ja permanent da und das geht eben auch super schnell mit den Verknüpfungen dann, wie wir das gerade auch besprochen haben. Und ich finde es eben so wichtig, weil ich habe das auch meiner persönlichen Geschichte, also ich habe auch lange Therapie gemacht, mache immer noch auch Therapie, weil ich es super wertvoll finde. Aber ich habe auch gemerkt, dass meine größten Veränderungen von mir persönlich so entstanden sind, dass ich mich nicht mehr abgelehnt habe, sondern Mitgefühl für mich selbst entwickelt habe und gesehen habe, okay, ne, das mache ich ja nicht, weil ich irgendwie blöd bin, sondern das hat ja eine Absicht mal gehabt. Also es war einfach ein Schutz. Ja. Und jetzt bin ich erwachsen und kann mich eben auch, habe ja viel mehr Möglichkeiten, mich zu schützen und kann darüber bewusster nachdenken und mich entscheiden, wie möchte ich mich schützen, muss ich mich überhaupt schützen, vor was, so wie du es auch gerade gesagt hast. Und deswegen ist mir das auch so wichtig in meiner Arbeit, dass Menschen eben Mitgefühl für sich selber entwickeln. Das heißt nicht Mitleid, ne, das wäre ja dann wieder die Opferhaltung, sondern wirklich einfach, ja, in Liebe diesen Weg gehen und sich ja auch nicht nur von mir gesehen fühlen, sondern auch von sich, also sich selbst auch lernen zu sehen und zu fühlen, so wie sie jeden anderen Menschen in ihrem Umfeld auch, also der ihnen nahesteht und den sie lieben, auch sehen würden.
Genau. Ja, das war auch für mich mit das Wichtigste zu verstehen, dass mein innerer Dialog, wie ich mit mir spreche, wie ich mich unterstütze oder eben auch antreibe, je nachdem, ne, was das für Auswirkungen einfach auch haben kann in meinem ganzen Leben. Und ja, das eben dann auch auf, dann eben bei meiner Strategie das Essen, oder dann eben auch die Arbeit. Also es waren, ne, verschiedene Strategien, die da irgendwann mal zum Einsatz kamen und da aber einfach ja einen anderen Umgang zu finden, um für sich selber auch wieder mehr ja inneren Frieden auch herstellen zu können. Das ist ja letzten Endes auch das, nachdem wir uns alle sehen irgendwo.
Genau, und da braucht man dann eben auch nicht, und das ist ja auch oft der Trugschluss, ne? Viele haben, also haben jetzt so diese Vorstellung, ja, wenn ich dann endlich schlank bin, dann bin ich glücklich und zufrieden mit mir selbst. Und das ist auch in so vielen Fällen, weil viele Menschen kommen ja auch zu mir, die schon große Abnahmen geschafft haben, die aber immer noch sich ja original gleich fühlen. Mhm. Ne? Also das im Außen, dass wir projizieren dann immer so unser Glück an diesen äußeren Umständen, aber verstehen ja eben gar nicht eben nochmal um diesen Entzündungsherd zu nehmen, wenn der gar nicht mit gelöscht wird, dann fühlen wir uns auch nach einer Abnahme immer noch genauso klein und minderwertig und nicht gesehen und nicht geliebt, weil wir haben ja einfach auch nichts verändert. Ne? Wir haben vielleicht nicht angefangen, für uns einzustehen, unsere Bedürfnisse zu äußern, gut zu uns selbst zu sein. Und das ist ja, am Ende ist das ja alles nur ein Gefühl. Und man kann genauso, und das erlebe ich auch oft, dass Menschen dann einfach so diese Vorstellung haben, ich brauche Gewicht XY und dann aber irgendwann mal merken, nee, ich bin eigentlich mit der Hälfte von meinen Ansprüchen, also von den Gewichtsansprüchen schon total zufrieden, weil ich einfach besser mit mir umgehe und mich schon viel, viel besser fühle, weil ich einfach die Beziehung zu mir selbst geändert hat. Und das ist viel, viel wertvoller, als den Körper einfach nur zu verändern.
Wenn Menschen jetzt lange so eine Diätkarriere auch im Negativen hinter sich haben und dann irgendwann wieder, ne, bei sich sind, auch dein Programm, deine Bücher gelesen haben und so weiter, wie ist es möglich, dass man da wieder zu dem natürlichen Hungergefühl zurückkommt? Weil das ist auch ein Thema, was ich vor kurzem mit einer Freundin besprochen habe, dass auch sie sagte, oh, ich habe mich so konditioniert, das sind meine Zeiten, auch nicht mehr zu fragen, habe ich jetzt wirklich Hunger, weil dieses Hungergefühl sich gar nicht mehr so entwickelt. Wie können wir dem mehr Raum wiedergeben?
Ja, indem man wirklich auch mal wieder Hunger zulässt. Mhm. Also das ist ganz wichtig, weil rein biologisch sind also Hunger und Sättigung miteinander verschaltet sozusagen. Und bei ganz vielen Menschen ist es ja so, dass sie, ich nenne das immer so, Pegel halten, dass sie halt den ganzen Tag so immer wieder ein bisschen snacken, so dass gar kein richtiges Hungergefühl aufkommt, weil viele sich eben auch vor diesem Gefühl einfach fürchten. Was ich auch verstehen kann, ich finde Hunger auch sau unangenehm, ne? Also es ist ja, das Gefühl soll ja auch unser Überleben sichern sozusagen, deswegen ist das auch ein extremes Gefühl, aber wir dürfen eben da auch manchmal dieses Gefühl einfach auch über einen Zeitraum mal zulassen, weil auch das ist nur ein Gefühl und ist nicht was, was uns umbringt, wenn wir jetzt irgendwie mal 2 Stunden Hunger haben. Mhm. Und die meisten kommen ja gar nie an diesen Punkt, überhaupt diesen Hunger zu haben, weil sie dann hier einen Keks da, eine Scheibe Käse da und da, ne, kommt das eben nie und dann kommt eben auch die Sättigung ganz oft nicht und das, die zwei bedingen sich eben auch gegenseitig und ich finde es manchmal wichtig, und damit meine ich nicht hungern im Diätsinne, man soll sich jetzt hungern, aber einfach auch da den Bezug zu diesem Gefühl mal wieder herstellen und zu merken, ah, ein Gefühl, wo auch wieder, ne, wo macht sich das bemerkbar, woran erkenne ich das? Ah, okay, es ist auch nur ein Gefühl, das ist auch nichts, was mich umbringt, ne? Ich lebe in der westlichen Welt, ich werde nicht verhungern, auch wenn sich's gerade so anfühlt, ne? Also, dass man da wirklich das auch mal wieder eine Zeit lang trainiert, das einfach ja auch als Teil vom Menschsein anzuerkennen, dass Hunger manchmal eben auch dazugehört und auch überhaupt nichts Schlimmes ist. Im Gegenteil, dass es ja auch gesund ist, manchmal einfach einen gesunden Hunger zu haben, merkt man dann auch, wie anders das Essen dann auch schmeckt, wenn man dann wirklich mal wieder aus Hunger isst, dann hat das Essen auch wieder eine ganz andere Wertigkeit, ne? Und das muss man natürlich jetzt nicht über Tage oder lange Stunden hinauszögern, aber so ein bisschen dieses, ja, sich zu trauen, da auch mal wieder so das Gefühl einfach zuzulassen, ist ganz wichtig, um wieder einen natürlichen Bezug dazu zu bekommen. Ne?
Ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Was machst du für deine innere Kraft, um so viel nach außen teilen zu können, was du an wundervollen und wertvollen Inhalten teilst mit deinem Podcast, mit deinen Büchern, mit deinen Programmen, mit deinen Auszubildenden? Und du hast so viel am Start. Wie hältst du für dich deine Energie? Was sind so deine Tools, die du für dich und deine innere Kraft nutzt?
Ja, ich glaube, so generell habe ich mein Leben einfach sehr selbstbestimmt aufgebaut, indem ich bin ja selbstständig und ich arbeite eben auch so, wie es mir passt, sage ich mal, ne? Wenn jemand anders das sehen würde. Ich meine, wir sind ja mittlerweile schon auch ein größeres Unternehmen, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich arbeite die meiste Zeit von einem Liegestuhl, ich arbeite ganz viel im Liegen, ich sitze nicht gerne, habe den Laptop dann eben oder im Bett morgens noch und ich bin jemand eben, ich brauche Sport, wie die Luft zum Leben so und ich bin eben die meiste Zeit in Asien und ich bin eben sehr kälteempfindlich, deswegen habe ich mein Leben auch so ausgerichtet, dass ich die meiste Zeit eben im Ausland bin, wo es warm ist, wo ich meinem Sport, mittlerweile surfe ich sehr, sehr viel, also Wellenreiten, wo ich das eben täglich auch machen kann. Ich mache Yoga auch täglich, einfach das gibt mir ganz viel Kraft und Ausgeglichenheit, weil ich halt eher so ein energetischer Mensch bin. Ich muss mich dann manchmal so ein bisschen auspowern. Ich achte sehr darauf, wie so mein Biorhythmus ist, ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass ich morgens, bin ich zum Beispiel gar nicht sportlich, also habe ich gar keine Lust auf Sport und da ist mein Körper auch noch sehr müde, aber mein Geist sehr wach und noch nicht sehr abgelenkt, deswegen mache ich dann morgens ganz oft so Schreibarbeit, alles was kreativ ist, da wissen auch meine Mitarbeiter, dürfen sie mich noch nicht stören, damit ich noch nicht in diesen Problem-Solving-Modus reinkomme. Also ich glaube, ich mache einfach ganz viel, weil ich eben auch darauf geachtet habe, ne, wann passt für mich was und dadurch, dass ich selbstständig bin, habe ich ja auch das Privileg, mir das so einteilen zu können und gehe da nicht so nach den Normen, wie das Mann so macht in der Gesellschaft, sondern mache es halt so, wie ich es mache und ich glaube, das ist eben was, was mir ganz viel, ja, wo ich einfach meine Energie gut einteilen kann und dann, was ich auch vorhin gemeint habe, ich mache ja auch immer noch, Therapie mache ich, glaube ich, auch eben bis mein Lebensende, reflektiere eben auch viel meine Themen, finde das auch ganz wichtig für einen Coach, dass er ja entweder coacht, also auch gecoacht wird oder Therapie macht.
Ja. Total, ja. Ich finde das auch super wichtig, sich da auch immer für sich selber wieder mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen und sich dann Hilfe zu holen bei anderen tollen Experten, wie jetzt bei dir. Da danke ich dir auch sehr, sehr für. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du die Zeit hier heute investiert hast, dass du für dieses Gespräch, für all die Inhalte, die du geteilt hast. Und ich freue mich auf all das, was noch von dir kommt. Und wie gesagt, alle Infos zu Julia packe ich euch in die Shownotes unterhalb der Podcast-Folge. Ich wünsche dir weiterhin eine wundervolle Zeit, ganz tolles Gelingen und ganz viel Spaß in der Schweiz und ganz viele dicke Pullis im Schrank, bis du dann wieder dann nach Thailand fliegst.
Vielen, vielen Dank, Nicole. Hat mir große Freude bereitet, hier mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Wow, was für ein Gespräch. Ich bin noch ganz beseelt und ja, so dankbar über all das, was Julia mit uns hier geteilt hat. Und ich hoffe so sehr, dass du ganz, ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Wenn das so ist, dann freue ich mich so sehr, wenn du diese Folge mit allen Menschen teilst, von denen du annimmst, dass das auch für sie ein spannendes Thema ist, dass sie ja daran Interesse haben, an den Inhalten. Und wenn du diesem Podcast deine positive Bewertung hinterlässt, auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und wenn du magst, dann teile deine Gedanken zu dieser Folge auch so gerne zu dem heutigen Social Media Post bei Instagram. Direkt unter dem Post kannst du mir deinen Kommentar hinterlassen oder auch deine Frage. Und schau auch gerne bei Julias Instagram-Account vorbei. Und ich verlinke dir alles zu Julia hier natürlich in den Shownotes unterhalb der Folge. Und ja, ich danke dir sehr fürs Zuhören und für deinen Support. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend und sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon jetzt darauf, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hier treffen. Bis dahin, alles Liebe für dich. Sei gut zu dir. Deine Nicole.